Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Kennenlernbesuche, die stattet die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerade verschiedenen EU-Mitgliedsländern ab, heute mit Stopp in Kroatien. Was sich die kroatische Regierung von der Christdemokratin erhofft, das fragen wir gleich zu Anfang dieser Sendung. In Spanien ist die Regierungsbildung vergangene Woche gescheitert und das treibt eine gesellschaftliche Randgruppe um, die sonst eher leise ist. Um wen es geht, auch das erfahren Sie gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit einem kleinen Haus, das in der russischen Gesellschaft einen großen Platz einnimmt. Es geht um die Datscha. Nach Besuchen in Paris und Warschau steht heute ein vergleichsweise junges EU-Mitglied auf dem Terminkalender der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kroatien ist erst seit 2013 Mitglied der EU und bald will das Land auch Mitglied des Schengen-Raums werden. Passkontrollen an der Grenze zur EU würden dann wegfallen. An einer anderen Grenze, nämlich der EU-Außengrenze zu Bosnien, da macht das Land aber aktuell vor allem Negativschlagzeilen. Mit massiver Polizeigewalt schiebt Kroatien Flüchtlinge nach Bosnien ab, viele ohne rechtsstaatliches Asylverfahren. Ob das auch der Grund ist, warum Ursula von der Leyen jetzt so schnell Kroatien besucht, das habe ich vor der Sendung unsere Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Bär gefragt.
Das kann ich mir nicht vorstellen, leider, wenn Sie mich persönlich fragen. Aber sie macht ja einen Antrittsbesuch als designierte EU-Kommissionspräsidentin. Und was die kroatische Regierung angeht, da ist sie ganz klar zu Gast bei Freunden. Die weist ja ohnehin zurück, dass es diese illegalen Pushbacks geben würde. Und die HDZ von Andrej Plenković, dem Regierungschef, ist in der konservativen europäischen Parteienfamilie der CDU und der CSU. Und Plenković hat mit nach einem Kompromiss gesucht. Als es darum ging, Manfred Weber können wir nicht mehr nehmen, Franz Timmermans können wir nicht mehr nehmen, die beiden Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl. Und da ist also von der Leyen wird sicher mit offenen Armen empfangen werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die illegalen Pushbacks ein Thema sind, warum sie dort so schnell hingeht.
Glauben Sie, dass die illegalen Abschiebungen und die Situation der Geflüchteten in Kroatien bei dem Besuch überhaupt zur Sprache kommen?
Halte ich im Moment für unwahrscheinlich, denn Frau von der Leyen hat das Amt ja noch gar nicht offiziell übernommen. Und bisher kam ja auch keinerlei Kritik an diesen Vorgängen aus der EU. Wie sie sich dann letztlich dazu verhalten wird, wird man sehen. Das wird ja sowieso spannend, weil ja auch Ungarn oder Polen sie mitgewählt haben. Und wie sie sich da zum Thema Migration verhält, das wird sicherlich sehr interessant sein. Aber bisher kam eben nur von vereinzelten Abgeordneten des EU-Parlaments überhaupt irgendwelche kritischen Äußerungen zu den Menschenrechtsverletzungen an der EU-Grenze zu Bosnien. Und immerhin wird dort gegen EU-Recht verstoßen, gegen nationales Recht verstoßen. Es wird verstoßen gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Denn es ist klar, kein Land muss Menschen ohne gültige Papiere einfach einreisen lassen. Aber auch diese haben Rechte.
Was erhofft sich denn die kroatische Regierung von der künftigen Kommissionspräsidentin dann?
Also sie sind sehr stolz natürlich, dass sie jetzt schon so schnell gekommen ist, denn sie sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ab dem 01.01.2020 wird ja auch Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft turnusmäßig übernehmen und dann ist später Deutschland dran. Das heißt, da wird man sowieso zusammenarbeiten und man erhofft sich einfach, ich sag's mal ein bisschen salopp, Rat und Tat. Letzte Woche waren auch EU-Kontrolleure für Schengen in Kroatien, haben sich alles angeschaut und offiziell gibt's im Herbst wieder einen Bericht Bericht. Aber natürlich erhoffen sich die Kroaten, die kroatische Regierung von Herrn Plenković, die erhoffen sich natürlich Rückenwind für den Beitritt zum Schengen-Raum. Da gibt es ja auch schon die Anfänge und der Weg ist ja auch schon längst eingeschlagen. Und sie hoffen sich natürlich, dass Frau von der Leyen sie dabei unterstützt, wenn nicht noch irgendwann diese Pushbacks irgendwo ein Thema werden.
Wie weit fortgeschritten ist denn der Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum?
Also das ist schon recht weit fortgeschritten, denn Kroatien wendet ja auch schon diese Schengen-Gesetzgebung an. Da gibt es ja unterschiedliche Verordnungen und Gesetze, die eben da dazugehören, zum Beispiel der sogenannte Schengener Grenzkodex und all diese Dinge. Und Kroatien sagt ja auch immer, wenn es um diese illegalen Abschiebungen aus Kroatien geht, sagen die kroatischen Verantwortlichen in der Politik, zum Beispiel der Innenminister oder auch eben der Regierungschef, die sagen, wieso 6.500 Grenzpolizisten schützen die EU vor illegaler Migration.
Was könnte denn den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum noch verhindern?
Zum Beispiel die Bucht von Piran. Da gibt es Streit mit Slowenien um den Grenzverlauf. Und da könnte zum Beispiel Slowenien schon sagen, also es gibt einen Schiedsspruch, wir haben da bestimmte Dinge schon uns geeinigt. Da sind sich Kroaten und Slowenen nicht einer Meinung. Und sie sagen, wenn wir uns also da nicht einigen, dann wird Slowenien zum Beispiel blockieren, weil damit Kroatien aus Sicht von Slowenien die politischen Richtlinien, wie zum Beispiel Rechtsanwendung, nicht erfüllt.
Andrea Bär war das, unsere Südosteuropa-Korrespondentin. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über die Lage an der kroatischen EU-Außengrenze, dann kann ich Ihnen morgen um 18.40 Uhr unsere Sendung Hintergrund empfehlen. Die können Sie auch in unserer App nachhören, der DLF-Audiothek. Politischen Stillstand, den gibt es aktuell in Spanien. Die Sozialisten und die linkspopulistische Podemos-Partei konnten sich vergangene Woche nicht auf einen Koalitionsvertrag einigen. Ministerpräsident Pedro Sanchez, der regiert jetzt zwar weiter, aber mit dem Haushalt der vergangenen Legislatur und somit weitgehend ohne Geld. Wütend macht das jetzt eine gesellschaftliche Randgruppe, die politisch nur selten laut wird, sich aber von einer linken Regierung viel erhofft hatte. Etwa 40.000 Obdachlose leben in Spanien. Und was sie nicht länger hinnehmen wollen, ist, dass dort Millionen Wohnungen leer stehen. Das ist immer noch eine Folge der geplatzten Immobilienblase während der Finanzkrise vor mehr als 10 Jahren, während gleichzeitig tausende Menschen auf der Straße leben. Hans-Günther Kellner hat sich in Madrid mit Obdachlosen unterhalten, die dagegen demonstrieren.
Rund 50 Zelte stehen dicht an dicht auf der kleinen Grünanlage auf dem Madrider Paseo del Prado. Zwischen den Bäumen ist ein Transparent aufgespannt. Für das Recht auf Wohnung. Obdachlose protestieren hier gegen das unfreiwillige Leben auf der Straße. Eine Passantin meint, die Wohnungslosen sollten ihr Camp draußen vor der Stadt errichten. Mitten im Zentrum sei es unästhetisch. Während ein Mann Verständnis zeigt und findet, niemand solle auf der Straße leben. Auf einer Bank erzählt die 64-jährige Selena von ihrem Schicksal, die wie die meisten Wohnungslosen ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Seit sie 8 Jahre alt ist, wurde sie als transsexuelles Kind in ihrer Heimat Ecuador vergewaltigt, floh schließlich vor 20 Jahren nach Spanien. Das Trauma aus der Kindheit verfolgt sie bis heute. Die spanischen Behörden erkennen ihr darum eine Behinderung an und zahlen ihr eine Rente. Doch es sind nur knapp 400 Euro, von denen sie zuletzt ein kleines Zimmer bezahlte. Das war ein Loch. Der Wohnungsbesitzer und seine Tochter misshandelten mich. Anfang des Jahres wurde meine Rente 3 Monate lang ausgesetzt, weil mir das Finanzamt die Briefe an eine alte Adresse geschickt hatte. Der Wohnungsbesitzer begann mich zu schlagen, weil ich die Miete nicht zahlen konnte. So kam ich hierher, zum Camp am Paseo del Prado. Gerne würde sie in einer Sozialwohnung leben, doch weder die Stadt Madrid noch die Region können ihr eine anbieten. Schließlich haben die Madrider Behörden 5.000 öffentliche Sozialwohnungen im Zuge der Schuldenkrise an Investmentfonds verkauft. So bleiben den Wohnungslosen nur Obdachlosenunterkünfte, von denen im Sommer jedoch viele schließen. Jetzt im Sommer werfen sie uns aus den Obdachlosenunterkünften raus und im Winter muss man schon um 20 Uhr dort sein und um 8 Uhr am Morgen wieder draußen. Wie soll da jemand Arbeit suchen, wenn man den ganzen Tag auf der Straße verbringt? Man zieht von einem Speisesaal in irgendeiner Kirche zum anderen. Vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Abendessen muss man an einen anderen Ort. Es gibt zwar ein nationales Aktionsprogramm gegen Obdachlosigkeit, in dem von einem leichteren Zugang zu Wohnungen die Rede ist, doch die Umsetzung scheitere an den Mitteln, beklagt Mickey. Der 33-Jährige gehört zu den Initiatoren der Protestaktion der Madrider Obdachlosen. Dieser Protest soll das klarmachen. Unser in der Verfassung verankertes Grundrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit wird missachtet. Dieses Leben macht dich kaputt. Hilfswerke sagen, dass auf der Straße zu leben die Lebenserwartung um 20 Jahre reduziert. Das ist doch Wahnsinn. Ein Grundrecht, das nicht geschützt wird, ist keines mehr. Die Caritas spricht von 40.000 Obdachlosen in Spanien. Gleichzeitig beziffert das katholische Hilfswerk, dass 3,5 Millionen Wohnungen leer stehen würden. Vor allem in den Städten aber ist von diesem Leerstand nichts zu spüren. Die Mieten steigen rasant, teilweise um erst 10% im Jahr. Eine 80 Quadratmeter Wohnung kostet in Madrid oder Barcelona inzwischen um die 1.300 Euro im Monat. Die Obdachlosen vom Paseo del Prado protestierten deshalb vor dem spanischen Parlament, wo vergangene Woche die Sozialisten und die Linkspopulisten von Podemos über eine Koalitionsregierung verhandelten. Wir hatten auf eine fortschrittliche Regierung gehofft und den Verhandlungsführern einen öffentlichen Brief geschrieben, damit sie die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte durchsetzen. Für uns ist das eine wirklich dringende Frage und wir fordern von den Parteien, dass sie sich schnell über eine Lösung verständigen. Doch eine solche schnelle Lösung wird es für die Obdachlosen vom Madrider Paseo del Prado nicht geben. Die Verhandlungen sind zunächst gescheitert. Und so auch die Hoffnung auf eine linke Regierung, die sich für Obdachlose einsetzt.
Berichtet Hans-Günther Kellner aus Madrid. Was in Deutschland der Kleingarten ist, das ist in Russland die Datscha. Ein kleines Haus im Grünen mit großer Bedeutung für den Alltag vieler Russen. Denn 14 Millionen russische Familien aus der Stadt nannten um die Jahrtausendwende ein kleines Sommerhäuschen ihr eigen. Nicht zuletzt, um sich selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen. In den vergangenen 20 Jahren aber hat sich eines stark verändert. Weniger Selbstversorgung, mehr Erholung. Das ist ein Trend, von dem zumindest die russische Mittelschicht profitiert. Gesine Dornblüt hat sich das im Süden Russlands einmal angeschaut.
Datscha-Führung. Lilia und ihre Tochter Vasilisa zeigen das Badezimmer, die Einbauküche und das Kaminzimmer.
Für Leute wie uns ist die Datscha tatsächlich ein Ort zum Ausruhen, zum Vergnügen.
Sie zeigen stolz ein zweites Blockhaus mit Schlafräumen und Banya, der russischen Sauna. Ein drittes dient als Schuppen. Für Grün ist nicht viel Platz. Bis auf ein paar Obstbäume und etwas Rasen ist der Garten planiert, wie auch die Auffahrt für die beiden Autos der Familie. Lilia bietet einen Milchshake an. Vasilisa läuft in die Küche. Ihre Mutter blickt ihr kopfschüttelnd hinterher.
Ich bin den ganzen Tag mit ihr zugange. In der Stadt haben wir ein sehr stressiges Leben. Ich arbeite und außerdem muss ich das Kind ständig irgendwo hinfahren. Ihr Papa ist zu beschäftigt. Hier auf der Datscha ruhen wir uns aus.
Spaß.
Lilia ist Anwältin, ihr Mann ist Unternehmer. Seine Firma liefert Speiseeis aus. Beide sind Ende 40. In der nächstgrößeren Stadt, in Taganrog, haben sie eine kleine Wohnung. Das Grundstück im Grünen haben sie vor 3 Jahren gekauft. Das Leben der russischen Mittelschicht. Sie verbringen so viel Zeit hier wie möglich. Ein Auto fährt vor. Vasilisa stürmt hinaus, um ihren Vater zu begrüßen. Alexander kommt von der Arbeit. Auf dem Weg hat er eingekauft. Nackensteaks. Gleich wird gegrillt.
Ich habe als Student in einer Schaschlikbude gejobbt. Die Armenier dort haben mir gezeigt, wie man Kebab und Schaschlik macht. Wir haben da auch Leber und Fisch gegrillt.
Vasilisa serviert jetzt die Milchshakes. Sie sind kühl und süß.
Wir haben vor 3 Jahren alle unsere Ersparnisse für diese Datscha ausgegeben. Das war unser Traum. Wir haben immer viel Besuch, hier ist viel Platz, nicht wahr?
Ihr Mann nickt.
Jeder Mensch muss zwischendurch mal raus. Aber ich kann wegen der Arbeit im Sommer nicht weg. Da ist unser Hauptgeschäft. Bis hier sind es nur 15 Kilometer, aber die Luft ist bereits anders als in der Stadt. Die Landschaft ist eine andere. Du kommst an und bist sofort in einem kleinen Paradies. Du legst dich auf die Liege und schon fühlst du dich wie im Kurzurlaub in einem kleinen Ferienort.
Kurz darauf steht Alexander am Grill. Er hat sich umgezogen, trägt Shorts, T-Shirt, Sandalen. Datscha-Outfit. Die Rauchschwaden verfangen sich in den Obstbäumen. Fett tropft in die Glut.
Den Grill habe ich in Dniepropetrovsk gekauft, in der Ukraine, 2013. Wir hatten dort Geschäftspartner, Eisfabrikanten. Sie haben uns damals eingeladen und großartig bewirtet. Jetzt hat die Politik uns leider auseinandergebracht. Wir sehen uns trotzdem noch auf Messen in Moskau.
Alexander geht zum Auto, stellt das Radio an. Taganrog liegt dicht an der Grenze zur Ukraine. Bis zum Kriegsgebiet im Donbass sind es nur 50 Kilometer. Manchmal hätten sie die Explosionen auf der Datscha gehört, erzählt Alexander. Inzwischen bekämen sie davon kaum noch etwas mit.
Das Leben hier ist eigentlich stabil. Wenn die Sanktionen nicht wären, wäre es wunderbar. Wegen der Sanktionen sind die Preise gestiegen. Früher haben die Eishersteller in Russland Kirschen aus Polen verarbeitet. Wegen der Importverbote müssen wir die Produkte über andere Länder einführen. Das macht sie teuer. Und deshalb verwenden viele gar keine natürlichen Früchte mehr, sondern nehmen Konfitüren aus dem Iran. Die sind billiger. Wenn das nicht wäre, wäre alles gut.
Das Fleisch färbt sich dunkel. Alexander legt Pilze dazu. Vasilisa und ihre Mutter decken draußen den Tisch. Im Radio beginnt eine Tourismussendung. Durch den Rubelverfall sind Auslandsreisen für Russen teuer geworden. Da ist der Kurzurlaub auf der eigenen Datscha eine preiswerte Alternative.
Nehmt Fleisch, solange es heiß ist.
Lilia gießt Getränke ein. Saft für Vasilisa, Wodka für ihren Mann, Wein für die Frauen.
Auf die Bekanntschaft. Und auf unser russisches Gutsherrenleben.
Auf das alles gut wird. Das einfachste Essen ist doch das Beste.
Über die Bedeutung der Datscha in der russischen Gesellschaft war das Gesine Dornblüt. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske. Kommen Sie gut durch den Tag.